Mit Gottes Hilfe sind wir wieder unter euch und sind auch so schön durchgekommen. Ich habe nicht wenig gestaunt, ohne Baustellen. Und so schönes Wetter hat mich auch gefreut. Und so hat es immer wieder Grund und Ursache, Gott dankbar zu sein, dass wir auch mit ihm verbunden fühlen können. Dass er uns sein Geleit gibt durchs Leben, seine Anweisungen, sein Bibelwort. Wie schon erwähnt, wir sind in der Adventszeit. Und es heißt, die Adventszeit ist Wartezeit. Aber Wartezeit nicht so, dass wir die Hände zusammenfalten und nichts machen, schön sich bequem machen auf dem Sofa und immer auf die Uhr schauen. Na, wann kommt das schon? Nein, die Zeit muss ausgefüllt werden. Man muss ja sagen, wenn wir jetzt Weihnachten entgegenkommen, dann kommen wir alle gleichzeitig an. Doch da gibt es den zweiten Gedanken, dass wir auch warten auf das zweite Kommen Jesu. Und da leider ist das Warten sehr verschieden. Wenn er kommen wird und die leben werden, die werden alles gleichzeitig erleben. Doch im Leben ist das so. Einige erreichen den Punkt nicht und gehen. Und einer lebt 20, 30 oder noch weniger, und der andere wieder 80, 90, je nachdem. Und diese Zeit muss ja ausgefüllt werden. Und da gibt es so vieles, zu erreichen im Leben. Um in den Himmel zu kommen, reicht aus, sich zu bekehren. Um aber durch das Leben zu gehen, brauchen wir die Erfahrung der Heiligung. Und wir brauchen seine Leitung, seine Hilfe. Und das klappt bei uns viel besser, wenn wir alles das, was in dem Wort gegeben ist, erreichen. Nun heute zu unserer Erbauung, das, was uns zu Nutzen sein kann, möchten wir lesen Matthäus Kapitel 6, das uns sehr wohl bekanntes Wort. Also Matthäus Kapitel 6, wir lesen hier ab Vers 9 bis Vers 15. Matthäus 6, ab Vers 9. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Also soweit hier das Wort. Man muss sagen, dass viele Menschen dieses Wort sogar missbrauchen oder es aussprechen in einer Art Form, so gewohnt, dass es zu ihnen gar nicht mal spricht. Doch dieses Wort beinhaltet sehr viel und wir wollen etwas heute daraus entnehmen. Ich bleibe heute stehen auf den Gedanken, unser Vater im Himmel. Das soll unser Leitgedanke sein. Unser Vater im Himmel. Nun, wir wollen von Anfang anfangen, was eigentlich dieser Vater ist, was er bedeutet. Jakobus, der sagt so, dass von Gott jede Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt. Von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung, sogar Wechsel der Schatten nie gibt. Er ist so. Er ist Vater des Lichts, Urheber des Lichts so gesehen. Diese Eigenschaft zu besitzen, Licht auszustrahlen, ist etwas wirklich Herrliches. Wenn wir uns zurückerinnern, sind ja alle Bibelleser, ich will nicht alles lesen, sonst nimmt es viel Zeit. Wir können uns da gut erinnern an Anfang der Bibel. Und wo Gott die Erde geschaffen hat, wie war es da? Es war Chaos. Es war dunkel, nichts zu sehen. Und was macht der liebe Vater oder Gott? Das Erste. Licht war das Erste. Das war notwendig. Stellt euch mal vor, wir machen hier die Lichter so aus. Was sehen wir? Was können wir ohne Licht anfangen? Gar nichts. Das Erste, was kommen sollte, musste Licht sein. Und vom Vater kommt Licht, das keinen Schatten abgibt. Im Vergleich zu dieser Lampe oder Birne. Also wenn sie leuchtet, sie hat ja auch keine Schatten. Und nur die Gegenstände, die es beleuchtet, die geben Schatten ab, aber sonst nicht. So ist der liebe Gott. Nur anders. Diese Birne hier, die braucht Quelle, von wo sie den Strom beziehen kann. Aber bei Gott, er ist Urheber. Er ist selbst die Quelle. Von ihm kommt alles. Von ihm kommt Licht ohne Veränderung, ohne Schatten. Wenn es Schatten gibt, diesen Schatten können Gegenstände geben oder wir Menschen, wenn wir beleuchtet werden. Aber Gott nicht. Er strahlt das Licht aus. So nahm der Gott, der Vater, den Anfang bei der Schöpfung. Und so kennen wir ihn auch. Immer wieder aufs Neue. Wenn man die Bibel so liest, dann merkt man, dass von ihm Licht auch im geistlichen Sinne kommt. In Daniel, wer nachschlagen will, Kapitel 2, Vers 22, da sagt er so, er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Denn bei ihm ist eitel Licht. Bei ihm ist eitel Licht. Deswegen ist sein Urteil immer recht, ja? Weil bei ihm keine Geheimnisse gibt. Er braucht keine Erkenntnis, bei ihm ist voll alles entdeckt. Und sein Urteil ist immer recht. Und da müssen wir ihm auch recht geben. Weißt du, das ist eben auch so mit dem Licht, so wie es in der Seele des Menschen ist. Wenn ein Mensch in die Sünde lebt, ist er in Finsternis. Und da, wo finster ist, da gibt es Chaos. Ein Durcheinander. Und selber der Mensch, er weiß nicht, was er anfangen soll. Er wird es auch nicht hinkriegen. All die guten Vorsätze, die man macht, die scheitern, weil man eben in Finsternis ist. Man sieht nicht die Dinge in der Seele und man kann auch nichts anfangen. Deswegen das Erste, was ein Mensch ohne Gott erleben muss, seine Erkenntnis. von Gott beleuchtet zu werden durch sein Wort, das muss er haben. Und dann kann man schon wissen und sehen, was man zu tun hat. Nun, wir kehren aber zurück zu dem Gedanken, unser Vater im Himmel. Also von Gott kommt wirklich alles Gute. Haben wir Menschen nicht mal auch Zweifel dabei, wenn wir die Dinge nicht verstehen? Das kann vorkommen, ja? Leider. Aber wenn man doch schaut, wie Gott so vorsorglich die Erde eingerichtet hat, alles gemacht hat, eingeteilt hat. Wenn man so liest, die erste Seite der Bibel, ja, dass Gott, nachdem es Licht geworden ist, und da hat er angefangen, Ordnung zu machen, die Wasser geteilt und die Erde trockengelegt und dann fruchtbare Bäume angelegt und Kräuter, die uns eben ernähren. Weißt ihr, wenn man so liest, manches Mal denkt man, warum so verschiedene Arten? So viel um uns her, bis heute. Wir Menschen, wir sind so verschieden. Bei mir kommen manches Mal Gedanken, naja, nachdem ich bin, ja. Aber jeder kann anders denken. Es möchte doch schon reichen, wenn da ja, ein paar Kartoffeln sind und Weizen. Naja, eine Tomate kann auch noch wachsen. Aber wozu so viel? Aber wir alle, wie gesagt, wir sind so verschieden, einer braucht das mehr und der andere das andere. Ja? Wir sind so verschieden und brauchen das alles. Und dann können wir dadurch auch doch sehen, wie fürsorglich Gott für alles doch gesorgt hat, Fürsorge des Vaters. Wir können das auch in Familie auch sehen, ja. Gott legt ja seine Eigenschaften auch uns Menschen bei. Zum Beispiel, wenn man in Familie reinschaut und rechter Vater, der wird schon für die Familie sorgen. Der wird zuschauen, dass da das Nötige ist. Vor allem die Kinder. Und das kommt von Gott. Das kommt vom Vater. Das ist eigentlich uns beigelegt, wenn es nicht außer Ordnung gerät. Viele Dinge, die schief laufen in Familie, Ehen, die kommen dann, wenn es schief läuft, wenn es außer Ordnung kommt. Aber sonst war das anders gewesen. Weißt ihr, durch diese Dinge, die können wir doch sehen, dass Gott für alles so wunderbar gesorgt hat und es hat sich nicht geändert bis heute. Auch im Neuen Testament, da lesen wir eben, dass Gott für uns sorgt. Wenn man so liest, Hebräerbrief, ja, dann liest man, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Also er sorgt. Oder Paulus im Römerbrief, er sagte eben, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dass Gott seine fürsorgliche Hand hält über uns, wenn wir manches Mal auch nicht verstehen. Wenn es ganz anders läuft, wie wir denken. Und dennoch ist es so. Das ist auch so, dass Gott ohne Veränderung bleibt, auch dann, wenn Menschen, die aus der Ordnung geraten, in Sünde leben, ihm ärgern. Wenn man denkt, was wir alles in der Bibel lesen, von dem Abfall der Menschen von Gott, und dass Gott auch die Sintflut kommen ließ, hart bestraft, dann sieht man, dass Gott manches Mal Härte gebrauchen kann. Er hat es in seiner Hand. Wenn man liest, wie Gott mit Israel verfahren hat, dann merkt man auch, dass Gott hart kann sein. Und dennoch, man kann so zwischen den Zeilen so lesen, dass er doch seine Hand hält. Er ist nicht aus der Haut gekommen oder wie, und jetzt kann er seine Gefühle gar nicht halten und schlägt nur. No. Nein. Es hat alles sein Ziel und hat auch seine Grenzen. Wenn man so liest Dinge, die Gott so über Menschen zulässt, ja, dabei kann man auch ein bisschen was anderes lesen. Wir können vielleicht uns hier lesen, Jesaja, ich las das, habe ich gedacht, schau, doch dazwischen kann man noch was anderes lesen, außer dem, was man hier liest. Jesaja Kapitel 1, können wir uns lesen, ein paar Verse, ab Vers 4. Prophet Jesaja, Kapitel 1, ab Vers 4. Wehe sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderbte Kinder, die da den Herrn verlassen, den Heiligen in Israel lästern und zurückweichen. Was soll man euch noch weiter schlagen, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Der ganze Kopf ist krank, das ganze Herz ist matt. Von Scheitel bis zu Sohle ist nichts Gesundes in ihm, sondern Wunden und Striemen und Eiterbeulen, die weder gereinigt noch verbunden noch mit Öl gelindert sind und so weiter. Also hier zeigt der Prophet Jesaja, wie es dem Volk ergeht, das abgefallen ist und sie sich trotzdem nicht sagen lassen, irgendwie bleiben sie so stur auf ihrem. Und wir merken den Schmerz Gottes hier für das Volk. Wenn er zuschaut, dass sie schon so geschlagen sind, dass man ein gesundes Plätzchen finden kann, um wieder noch reinzuschlagen, findest fast nicht. Und sie lassen sich trotzdem nicht sagen. Irgendwie habe ich hier so durchgeschaut, dass Gott sich trotzdem, wie er muss, die Strenge anwenden, doch so dass den Mitleid zeigt. Ich habe nicht mehr wohin euch zu schlagen. Doch kann Gott manches Mal auch hart werden. Aber Gott leitet auch die, die ihm folgen. Weißt du, wir sind Menschen und manches Mal kann es vorkommen, dass wir aus den Häusern kommen, ja? Mal auch Dinge tun, die nicht so gut sind. Und dann teilweise können wir uns nicht sehen und teilweise irgendwie fehlt uns die Kraft, es zu bekennen. Auch vor Gott. Wenn man nur an David denkt, das war ein Mann nach dem Herzen Gottes, lesen wir, ja. Und dann mit einmal tut er Dinge, die nicht so gut sind. Überhaupt nie gut. Sie sieht eine Frau, die ihm so gut gefällt, ja, und dann auf Abwege. Und dabei nachfolgende Dinge, von denen man liest, denkt man, was ist mit David geworden? Und Gott schweigt. Er lässt ihn gehen eine Weile. Eine Zeit lang lässt er ihn gehen. Und dann, nach einer Zeit lang, dann spricht er ihm an. Also wir können uns das auch noch lesen, damit wir es besser verstehen. Ich lese uns zuerst in 2. Samuel, Kapitel 12, hier von Anfang, gleich den ersten Vers. Hier sagt er so, 2. Samuel, Kapitel 12, von Anfang. Und der Herr sandte Nathan, also Nathan war der Prophet bei David, sandte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, sagte er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Und dann kennen wir diese Geschichte, ja? Nathan hat es schicklich eingeleitet und gezeigt den Mann, der den Armen beraubt, und dass David ihn selbst verurteilt. Und wo dies geschieht, dann sagt er, du bist es. Und dann merkt David, dass dies von Gott kommt und tut Buße. Weißt ihr, das ist ungefähr ein Jahr vergangen. Warum man feststellen kann, dass es ein Jahr so vergangen ist seit der Tat, lesen wir im 11. Kapitel, der letzte Vers. Was David hier macht, der letzte Vers im 11. Kapitel, als die Trauer vorüber war, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Also merken wir, ja, wie weit es kam. Also, vielleicht waren es schon mehr wie 9 Monate, aber fast ein Jahr vergangen und dann mit einmal spricht Gott. Bis dahin hat Gott einfach sich zurückgezogen, obwohl es Unrecht war gewesen. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum? Warum hat ihm Gott nicht sofort gestraft? Was machst du? Ich denke, David war nicht bereit, es anzunehmen. Er musste Zeit haben. Und was er in dieser Zeit durchgemacht hat, ist im Psalm beschrieben. Wie es ihm schwer ging, zum Beispiel können wir den Psalm 32 von Anfang zu lesen. Ja, ich werde es nicht lesen. Liest es zu Hause bitte. Dort ist beschrieben, diese Zeit, dieses Jahr, was er unter dem Schweigen Gottes gelitten hat. Diese Schuld, er konnte sie nicht loswerden. Das hat gedrückt auf ihn. Und dann, nachdem können wir dann Psalm 51 lesen von Anfang. Wie David so gerne Buße tut. Endlich die Zeit gekommen. Er war so, wenn man den Psalm 32 liest, sieht man, was er in der Seele durchgemacht hat, was die Seele, die Sünde ihm da gebracht hat. Ja. Und jetzt kann er Buße tun. Also man merkt dadurch die Erziehung Gottes, ja. Das hat er für Leben lang behalten. Weißt du, wenn wir uns manches Mal nicht sagen lassen, lässt Gott Dinge manches Mal zu, als ob er schweigt. Aber das ist nicht so. Gott wartet nur auf Zeit ab, wo er reden kann zu uns, wo unser Herz offen wird. Solange es verschlossen ist, kannst du reden, wie viel du willst, wir kennen das, ja. Uns hilft nicht. Wir machen da Erfahrungen mit den Kindern. Manchmal kannst du reden und reden, es hilft nicht. Und dann betet man, lieber Gott, gib doch die Stunde, wann ich reden kann. Gib doch es merken, verstehen. Öffne seine Seele und dann kannst du reden. Und so tut der liebe Gott das auch. Unser Vater im Himmel, er hat sich oft erbarmt, wenn man nur an Ninive denkt, diese große Stadt, es war Hauptstadt von Assyrien und die sollte vernichtet werden. Könnt ihr den Propheten Jona lesen, zu Hause auch. Und Gott erbarmt sich. Weißt du, dann denkt man, wie Gott doch anders ist, wie wir Menschen. Vielleicht lesen wir noch diese Schriftstelle. Das dient uns auch als Auftrag. Matthäus Kapitel 5, Vers 45. Matthäus 5, Vers 45. Hier sagt er so: Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also hier sehen wir keinen Schatten der Veränderung. Ja? Dass Gott kann aushalten, wir Menschen oftmals nicht. Aber Gott ist mehr und es dient uns als Anweisung, dass wir daraus auch lernen, so zu sein. Bei uns leider ist ein Leben so, wir möchten, so wie Jona. Na, jetzt habe ich mir 3 Tage Mühe gegeben. Und Gott nimmt, wischt es vom Tisch weg. Schaut mal das Herz von Jona. Jetzt möchte er doch wollen sehen, wie die Stadt untergeht. Ne? Aber wenn man doch so überlegt, wie wir in unserem Leben sind und wie wir manches Mal unsere Gefühle schlecht halten können, denken wir, wir sind ja auch nicht besser. Wie gerne setzen wir uns auf einen Richterstuhl, um über die andere zu sein. Auch dann, wenn jemand sich Mühe gibt, etwas zu tun und uns es nicht passt, sind wir so schnell zum Verurteilen. So sind wir Menschen. Anstatt auf die Gebote Gottes Acht zu geben, geben wir irgendwie so gerne Acht auf was anderes. Gott, der Vater. Nun der nächste Gedanke. Weißt ihr, Gott, der Vater, wir haben gesehen, einerseits ist er ein Gott, der sich erbarmt und andererseits kann er auch Strenge gebrauchen. Und das fühlen wir Menschen. Ja? Wir machen den Unterschied zwischen Gott, dem Vater und Jesus. Im Grunde genommen ist Jesus auch Vater, weil er Gott ist von Ewigkeit her. Und dennoch, weil er als Opfer für uns da war, merken wir mehr seine Liebe als bei dem Vater. Ja? Irgendwie haben wir ein bisschen Scheu vor Gott, dem Vater. Das ist so gut so. Denn das Wort Gottes sagt uns, dass wir in der Furcht Gottes leben sollen. Weißt du, bei uns ist das so, meistens beten wir lieber Heiland als Gott, der Vater. Ja? Also da sind wir, da fühlen wir irgendwie so ein bisschen näher. Ja? Man kann das auch vergleichen, dass es so geht, zugeht, wie es in der Familie ist. Ja? Allgemein sind Kinder zu Mama dreister als zum Vater. Er ist tagüber weg, ist weniger mit Kindern zusammen und die Mama, die ist immer da. Da ist man schon dreister, ja? Zu ihr. Also ist Vater den Kindern nicht so nah. Das hat gute Seite, aber auch kann negative Seite haben. Wie auch das, dass Mama so nah an den Kindern ist. Es hat gute Seite, es hat aber auch schlechte Seite. Wisst ihr, wie Kinder schlau sind? Und versuchen es auszunutzen, dass Mama zu ihnen so gut ist. Es gelingt doch vielfach. Die Mama in ihrer Liebe merkt es ja später, was die Kinder da im Sinn, im Hintergrund haben. Und aus dem Grund brauchen die Kinder einen Vater, ein bisschen strenger zu nehmen. Wie oft ist das so, dass wenn Vater Nein sagt, die Kinder so schnell zur Mama laufen? Na Mama. In der Hoffnung, sie wird doch auf Papa einwirken. Und dass ich doch zum Ziel komme, sich durchzusetzen. So ist es im Leben, ja. Wichtig ist dabei, dass Mutter und Vater eine Einheit bilden. Wenn der Vater hat gesagt nein, sollte Mama auch dazu stehen. Es bildet eine Einheit und eine Festigkeit in der Familie. Da kann man sich nicht durchsetzen. Leider müssen die Kinder das akzeptieren. Es geht ihnen besser als den Willen lassen. Weißt du, das ist so, wenn man den Kindern so immer alles erlaubt, kommt so weit, dass die Sünde, die in ihnen steckt, nicht mehr zu halten ist. Dann gehen sie auf Abwege. Doch bei allem dem muss es auch bei Vaterstrengen nicht so hart kommen. Kinder müssen fühlen, wahrnehmen, dass der Vater es gut meint. So wie Gott der Vater es auch macht, ja? So auch in der Familie. Weg zur Buße muss frei sein. Es muss nicht so weit kommen, dass die Bitterkeit sich ansammelt in der Seele und das Kind scheu zurückhält und zum Vater nie durch kann. Jeder Vater sollte denken nach oben. Es gibt da jemand, der über mich ist und der mich belehrt das besser. Und so wie ich erwarte, dass Gott der Vater mit mich umgeht, das muss ich auch mit den Kindern tun. Das ist so nah, ja, dass sie Familienleben, auch unser Verhältnis zu Gott der Vater. Auch dürfen die Väter nicht die Nerven verlieren. Wie oft hört man diesen Ausdruck, meine Nerven. Hier und ein Hieb und dann noch ein. Rumschreien, das ganze Haus. Das ist keine Erziehung. Wenn du Probleme hast, lieber Vater, dann bete. Es ist Zeit, dass du betest. Um die Gefühle zu beherrschen und um besser zu tun. Nun kommen wir zum nächsten Schritt. Man muss sagen, dass der Vater ist über alles, über alle Menschen. Der Vater ist auch in der Gemeinde. Und da lesen wir im Hebräerbrief, das kennen wir auswendig. Wir kennen das nicht. Wir alle haben das schon vielfach gelesen. Ich zitiere nur. Hebräer 12, Vers 6. Denn welchen der Herr lieb hat, züchtigt er. Er stäubt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Es ist geistlich gemeint. Wir brauchen auch eine geistliche Erziehung. Und das gehört zu unserem Leben, auch in der Nachfolge. Auch ich muss selbst bekennen, ja. Heute bin ich nicht mehr jung und zurückschauend muss ich sagen, dass Gott der Vater auch an mich so manches Mal die Rute angewendet hat. Weißt du, aber ich konnte irgendwie nie böse werden. Aber es hat einen Grund. Während der Züchtigung hat er immer geredet zu mir, wortklar gemacht. Nicht wie manche Väter das machen. Rücken gut warm machen und jetzt geh. Weißt du, dadurch entsteht Angst, Bitterkeit, Entfremdung, die so schwer heilen will. Ich kenne solche Familien. Und das natürlich möchte Gott uns da geben, dass wir recht umgehen. Gott, der Vater im Himmel, der tut das anders. Weißt du, nach der Lektion, wo man sie so doch wahrgenommen hat, überschüttete er mich mit Segnungen. Ich merkte das. Und die Folge war, man war da raus aus dieser Lektion und war so dankbar, den lieben Gott. und dass man gelernt hat, dass man besser geworden ist, dass man vieles gesehen hat, was bis jetzt so irgendwie verborgen war. Es tut gut einen. Und natürlich weckt sich auch das Verlangen, auch so zu sein. Wie schon gesehen, Gott, der Vater im Himmel, er will, dass seine Eigenschaften des Vaters auch wir als Väter übernehmen. In der Familie, auch in der Gemeinde. Weißt du, wenn man spricht manches Mal von Mütter in Israel, dann kann man mit Gewissheit sagen, es müssen auch Väter sein in der Gemeinde. Im Korintherbrief, da sagt Paulus, ihr habt nicht viel Väter. Also war ein Mangel. War ein Mangel. Weißt du, zu einem Vater zu werden in der Gemeinde, das muss man werden. Und das kann nur der liebe Gott einen beibringen. Er führt, er leitet, er gibt. Ich möchte euch heute auch etwas aus Erfahrung sagen. Weißt ihr, wenn man längerer Zeit schon der Nachfolge ist, erlebt man so manches. Auch ich erlebte manches, wo Gott auch mich erzogen hat und geführt hat. Ich kann mir so lebhaft erinnern, wie mir die Weisheit fehlte in der Familie mit den Kindern. Und wo wir gemeinsam mit der Frau gebetet haben, dass Gott auch uns da lehrt und da weiß. Ich habe einfach so gebetet, lieber Gott, ich bin jetzt in der Lage, Vater, aber die Eigenschaften des Vaters habe ich nicht. Irgendwie fehlt mir das. Gib mir dein Geleit. Ich brauche das so dringend. Natürlich ist es nicht gleich geworden. Man muss ja zu dem Empfang immer reif werden. Das sage ich öfters. Und dann kommt's. Der liebe Gott erhört die Gebete. Nur manches Mal verzieht sich wegen dem, weil wir nicht imstande sind, es zu begreifen. Wir haben in der Familie gelernt, nicht nur strafen. Das soll immer das Letzte sein. Hart werden. Und wir haben uns immer gefragt, lieber Gott, gibt es einen anderen Weg? Zeige ihm. Es gibt bessere, bestimmt bessere Wege, wie man damit umgehen kann. In eine oder andere Situation. Vater sein bedeutet nicht nur Zucht üben. Es bedeutet viel mehr. Es bedeutet, die Beweggründe des anderen verstehen. Es bedeutet, das Vertrauen des anderen zu gewinnen. Das ist auch nicht auf einen Hieb da. Es muss daran gearbeitet, nachgedacht werden. Und dann kommt's. Wie es in der Familie ist, so ähnlich verhält sich's auch in der Gemeinde. Auch so. Ich kann mir heute so zurückerinnern, und ich denke, ich kann das erwähnen, es sind so ungefähr 40 Jahre her, wo ich kluge, in Klammern, kluge Worte gebrauchte. Wir gingen mit einem Bruder, der auch in der Verantwortung war, öfters zur Arbeit gemeinsam. Wir arbeiten in einer Firma. Und dann, wenn der Bus ausgefallen ist, dann gingen wir eben zu Fuß die 4 Kilometer. Und da gab es so manches Mal auch vertraute Gespräche. Und dann merkte ich, dass dem Bruder irgendwie wehtut, dass er seine Pflichten nicht so gut nachkommt und dass jüngere Brüder eben das ausfüllen müssen, den Mangel, der bei ihm so entstanden ist. Er war mir evangelistisch begabt, Doch in die Tiefe des Wortes konnte er nichts, es war ihm nicht gegeben worden. Und das füllten die anderen aus und ihm tat es weh. Ich wollte ihn jetzt trösten. Ich sagte ihm, weißt du, Bruder, du musst dir verstehen, dass wir alle so verschieden sind und man kann nicht in alle Seiten begabt sein. Doch gebrauche die Gaben, die da sind, auch die Gaben der jüngeren Geschwister. Verwalte sie, lenke da, sei ein Vater. Wisst ihr, wie es weiter geworden ist? Als wir hier nach Deutschland ankamen und auch hier angefangen haben zu arbeiten, vergingen ein paar Jahre, ja, und dann trifft mich die gleiche Situation wie dein Bruder. Genauso. Ich merkte, dass die jüngeren Geschwister an mich im geistigen Entwicklung vorbeigingen, so vorbeimarschierten. Also, sie haben hier gelernt, größeren Wortschatz, besseren Aufbau der Gedanken, weil man gelernt hat und vieles mehr. Und ich sah, wie sie vorbeiflutschen. Und dann habe ich mir zurückgedacht an diese Zeit, wo ich, junger Mann, damals, was war ich, 24, 25, und so klug reden konnte gegen den älteren Bruder. Weißt ihr, das war mir nicht angenehm. Jetzt sich zu erinnern, jetzt erst verstand ich, was das bedeutet. Aber es hat geheißen, das zu leben, was man damals gesagt hat. Zwar schon richtig, aber einfach nicht angebracht von dem jungen Bruder, den Eltern sozusagen. Weißt du, so manches Mal wollten die Gefühle mitsprechen, dass man gebetet hat und angehalten hat. Nein, so geht's nicht. Und in Vertrauen auf Gott auch die Jüngere ranziehen, wie viel es geht. Ich habe gelernt, durch diese Weisung Gottes Vertrauen zu haben oder zu gewinnen, auch zu jungen Geschwistern. Gelernt, nicht immer auf die Finger zu schauen. Dadurch kann sich eine Gabe schlecht entwickeln. Ihnen vertrauen, dass sie es gut machen werden. Sie meinen es gut. Nicht, dass es ohne Fehler geht. Es geht nicht. Aber das ist normal. Das kommt auch in der Gemeinde genauso wie in der Familie vor. Manches misslingt, will nicht so gut laufen. Ja? Und trotzdem muss man mehr anlegen, damit es vorangeht. Es gab auch schwierige Situationen, wo manches Mal man sich so Fragen gestellt hat, wie soll ich umgehen in diesem Fall? Soll ich eine Route gebrauchen? Aber weil man der Familie gelernt hat, dass Route nicht das beste Mittel ist, hat man immer angehalten. Weißt du, vielleicht ein Beispiel, damit ihr mich besser verstehen könnt. Noch von Kasachstan her, es war mal ein Fall geworden, da wo viele Menschen sind, da gibt es auch Konfliktsituationen. Und die gab es bei uns in der Firma auch. Und ein junger Mann, kräftig gestaltet, der kommt und sagt, irgendwie hat er sich zu mir gewandt. Warum? Wollte er wissen, wie ich als Christ reagiere oder was er dabei hat gedacht. Jedenfalls, er schaute auf mich, ich gehe hin und haue ihm jetzt voll, dass er wissen sollte. Und schaut, wie ich reagiere. Dann sagte ich zu ihm, warum greifst du von letzten Mitteln? Die alle, die was vorne sind, lass du aus. Und willst von letzten Mitteln jetzt Gebrauch machen? Schau mal, der liebe Gott hat dir ein Köpfchen gegeben. Schalte es mal an dazu und überleg, wie du es besser machen kannst. Er schaute mich so an, lächelte so verlegen und ging davon. Er hat es nicht gemacht. Und das blieb mir irgendwie so sitzen, wie man doch besser immer handeln kann, wie man tun kann. Weißt ihr, auch in der Gemeinde gibt es manches Mal Dinge, die zu regeln sind. Ich kann mich erinnern, weil man eine Zeit lang in dem Dienst ist, kommt manches vor. Da kamen Beschwerden über einen Mann, einer der andere. Und ich habe jetzt, erst habe ich nicht sehr Acht gegeben und dann später, warum kommen die Beschwerden, was ist hier los? Da habe ich gebetet, dass Gott mir da auch gibt, das Rechte zu verstehen. Und ich überlegte, sind das jetzt Sympathie, Antipathie, die was jetzt mitsprechen? Oder gibt es wirklich einen Grund? Da habe ich mit einem gesprochen, mit den anderen gesprochen und dann letztendlich auch jetzt mit dem Betroffenen. Ich wollte ihm nicht direkt sagen, um was es geht, einfach Fragen gestellt. Eine Frage, die andere, die dritte, die vierte. Und durch diese Fragen mit einmal hat er verstanden, um was es geht. Es hat eingetroffen wie eine Bombe. Und jetzt, wo er so verlegen vor mir so saß, so, er wusste nicht, was er machen soll und was jetzt kommt. Und dann habe ich überlegt, dieser Mann jetzt, der ist jetzt so wie ein Bäumchen, das man so knicken kann und er bricht zusammen. Nein, das kann er nicht gebrauchen. Vor allem, ich wusste, dass er vor harte Prüfungen steht, die vor ihm so stehen und jetzt dieser Stress, nee, es kommt nie gut an. Er braucht jetzt momentan Trost und nicht Ermahnung. Und da haben wir zusammen gebetet. Er hat auch die Prüfung gut überstanden. Und ich hatte so ein Gefühl, dass der liebe Gott das auch so machen würde als Vater. Ich war so froh, dass ich nicht mein Recht gebrauchen musste. Weißt ihr, es gibt wirklich viele Wege. Ich spreche heute viel aus Erfahrung. Ich denke, ich hoffe, ihr werdet mich verstehen. Was noch sehr wichtig ist, ich möchte das auch noch wollen vorlesen. Das gehört zu einer Ehe, das gehört aber auch zu der Gemeinde, weil das sich so vergleichen lässt. Wir lesen Epheserbrief, Kapitel 4. Von Anfang. Also Epheserbrief Kapitel 4 von Anfang. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld unterträgt einer den anderen in Liebe und seid bemüht, die Einigkeit des Geistes zu erhalten durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Und so weiter. Also hier möchte ich hinweisen auf den Band des Friedens. Natürlich die anderen Eigenschaften, die gehören dazu. Band des Friedens, das ist anwendbar auch in der Ehe. Damit beide Frau und Mann zusammenhalten, wie mit einem Band. Ich habe das mal verglichen. Weißt ihr, wer mit Metall zu tun hat, und dann kommen die Stäbe so an und sie sind mit einem Band versehen, damit sie zueinander halten. Weißt du, so ist es in der Ehe. Man muss sich binden lassen mit diesem Band des Friedens untereinander. Frieden untereinander. weil es damals war man jung, man hat vieles nicht verstanden, aber man wollte einfach die Gebote Gottes halten. Also Frieden in der Familie. Heute weiß man mehr davon. Wenn der Friede ausfällt, fällt auch die friedsame Frucht der Gerechtigkeit aus. In der Familie, in der Gemeinde. Friede, das ist so wichtig. Es kostet manches Mal. Weißt ihr, wenn ich mir heute erinnern so kann, als junger Mann, ich konnte so schlecht mein Temperament halten. Da war ich so schnell hitzig zum Sagen und aufgebraust und, weißt ihr, meine Frau musste das dulden. Ich merkte das bei mir natürlich. Mir war es unangenehm und wir beteten. Auch die Frau sah, dass ich mich Mühe gebe, hat mitgebetet und mit der Zeit hat man es doch in den Griff bekommen, mehr oder weniger. Das war so wichtig für die Ehe. Ist aber nicht weniger wichtig in der Gemeinde, dass wir lernen, unsere Gefühle zu halten. Durch die Gnade Gottes, die doch durch Jesus kommt, wir es anwenden können und gebrauchen. Das ist wichtig, dass wir hier Gebrauch machen. Wie wichtig ist das, dass man zueinander, wie in der Ehe, so auch in der Gemeinde wohlwollend ist. Was alles hinter diesem liegt, wenn man friedfertig ist untereinander. Weißt ihr, in der Familie, da wo kein Friede ist und man immer wieder was in der Tasche hält, um einander einzuhauen, das ist keine Ehe. Da läuft es wirklich schlecht. Und man denkt, dass eine Ehe so in diesem Bereich gedeihen kann? Schlecht. Schlecht. Und wenn man doch wohlwollend zueinander ist und zusammen Ziele hat, es klappt viel besser. Man versteht sich untereinander viel besser. Es kommt ja so weit, ihr kennt es ja aus dem Leben, wie das ist, ja, dass jede Geste, jede Bewegung, jeder Blick verstanden wird. Sogar, dass Mann und Frau gleich denken tun, mit der Zeit. Wenn nicht in allen Bereichen doch. Und so ist es auch in der Gemeinde. Könnt ihr merken, in welcher Richtung das geht? Dass uns das Wort Gottes erzieht und wir wohlwollend unter diesem Wort sich befinden und mehr gleich denken. Nach dem Maß des Wortes Gottes. Das ist eine Arbeit, wo eine Gemeinde aufkommt, aufblickt, vorwärts kommt. Es ist wirklich köstlich. Weißt ihr, als Zeugnis möchte ich sagen, zum Schluss, vor allem die Brüder, die im Wort bei uns dienen, wir verstehen uns wirklich gut. Und da vieles wird untereinander ohne Worte verstanden. Wir kennen uns viele Jahre. Und alles, wie es ist, man kann so gut ablesen voneinander. Aber keiner von uns versucht, das zu missbrauchen. Zum Guten. Merkt ihr hier die Fürsorge des Vaters auch im geistlichen Bereich? Wohin er mit uns will? Und zum Schluss möchte ich nochmal sagen, unser Vater im Himmel, der für uns so väterlich sorgt. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel, denn du machst alles gut.